Liebe Gemeinde, es ist schön, mit euch Gottesdienst zu feiern. Mit Singen, mit Beten, mit Musik. Und nun, wenn wir die Predigt hören wollen, wollen wir auch das Wort Gottes aufschlagen. Das Thema der Predigt lautet: Keine Angst vor der Angst. Und der Bibeltext steht in Lukas Kapitel 5. Eine Begebenheit, die etwas zu tun hat mit Sehnsucht und Angst. Lukas Kapitel 5. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, also zu Jesus, um das Wort Gottes zu hören. Da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fische aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. In diesem Bericht, in dieser Erzählung geht es um Sehnsucht und Angst. Das sind Menschen, die wollen etwas hören, die wollen das Wort Gottes hören. Was wollen sie erfahren? Sind sie neugierig? Ja, vielleicht sind einige neugierig und wollen diesen neuen Meister sehen. Aber warum kommen sie eigentlich? Sie haben eine Sehnsucht. Sie sind mitten im Leben und das Leben hat schöne Seiten und das Leben hat problematische Seiten. Und sie suchen nach Orientierung, sie suchen nach Hoffnung, sie suchen nach Trost, sie suchen nach einer Perspektive, sie suchen das Wort Gottes, das immer ein Stück straft, ehe es heilt. Aber das Wort Gottes, das immer einen Weg zeigt, nicht bloß zum ewigen Leben, sondern auch zum diesseitigen Leben. Wie wollen wir es denn packen? Wie geht es denn? Und diese Sehnsucht nach Orientierung, die treibt sie. Und sie wenden sich an diesen Jesus und sie hören ihm zu, denn sie haben gehört, so wie der redet, so hat noch keiner geredet. Und da sitzen sie. Und da sitzen wir auch, wir Menschen mit unserer Sehnsucht. Junge Menschen, die Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach einem Neuen, nach etwas, nach einem Abenteuer. Forscher, die Sehnsucht haben, etwas Neues zu entdecken. Eine Errungenschaft, eine Erkenntnis. Und sie setzen sich Stunde und Tage und Jahre hinter das Mikroskop. Oder vor dieses große Fernglas, wo sie hinausschauen in die Weiten der Welt und sie bringen ihr Leben damit zu. Und jeder von uns hat auch diesen Funken der Sehnsucht in sich, der uns nach vorne treibt, der uns mutig macht, der uns Dinge beginnen lässt, die wir sonst nicht wagen würden. Familie gründen. Nächste Woche werde ich wieder ein Ehepaar trauen. Die Prognosen sind ganz schlecht für Eheschließungen. Wenn man so schlechte Prognosen hat für irgendetwas, da würden wir nicht wagen. Wenn die Prognosen so schlecht wären für einen Flug im Flugzeug, würde keiner von uns einsteigen. 2 von 3 stürzen ab. Würden wir nicht machen. Und doch wagen es Menschen immer wieder, trotz der schlechten Prognosen, sich vor den Traualtar zu stellen, zu versprechen, ich werde bei dir bleiben, bis dass der Tod uns scheidet und nicht der Scheidungsrichter, wohl wissend, dass es ein großes Wagnis ist. Warum macht man das? Es ist die Sehnsucht, die uns treibt. Die Sehnsucht nach dem Glück, nach dem Verstandenwerden, nach dem Mehr, als was man jetzt schon hat. Die Menschen damals und auch wir. Und es gibt auch eine andere Kraft. Eine andere Kraft, die da ist, nämlich die Angst, die uns die Sehnsucht blockt. Und manche Menschen wollen sich nicht binden. Sie wagen es nicht, vor den Traualtar zu gehen, weil sie sagen, wer weiß, ob's gut geht. Ich will mich nicht binden, ich habe Angst. Angst, das kann die Sehnsucht blockieren. Aber Angst ist auch was Gutes. Stellen wir vor, wir hätten keine Angst, würden bei Rot dauernd über die Ampel fahren, sagen, was kümmert mich das rote Licht? Wir würden vom Dach springen, sagen, das macht mir gar nichts. Nein, nein, die Angst schützt ja auch Leben. Und wir bringen unseren Kindern auch Angst bei und sagen, hier ist es heiß, Vorsicht, Vorsicht, heiß. Und du darfst nicht in irgendein Auto einsteigen. Und du darfst nicht irgendwelche Geschenke annehmen von irgendwelchen fremden Leuten. Das könnte gefährlich sein. Hab lieber Angst, sei lieber vorsichtig. Und so lehren wir unsere Kinder nicht bloß die Sehnsucht, die etwas ist, was sie natürlicherweise in sich tragen, sondern wir lehren sie auch die Angst vor einer Welt, die nicht immer nur schön ist. Und diese Angst schützt auch unser Leben. Aber sie blockiert es eben auch. Sie blockiert es auch. Und das merken wir ja manchmal. Wenn man hineinfragt, was Angst eigentlich ist, dann sagen uns die Fachleute, Angst ist eine psychosoziale Reaktion. Psychosozial und psychosomatisch. Psychosozial und psychosomatisch, also im Körper und der Seele und mit den anderen Menschen, auf ein Gefühl der Bedrohung, auf ein Gefühl der Bedrohung. Nicht auf die Bedrohung selbst, sondern nur auf das Gefühl der Bedrohung. Denn manche Menschen fühlen sich ja schon von einer Maus bedroht. Aber die Gefahr ist relativ gering. Aber das Gefühl der Bedrohung kann so groß sein, dass man auf den Tisch springt, weil da eine Maus sich zeigt. Obwohl heute in unseren modernen Häusern haben die Mäuse mehr Angst vor uns als umgekehrt. Meine Nichte, die hatte eine unglaubliche Angst vor Spinnen. Vor dem Weberknecht, diesem langbeinigen kleinen Ding, das da an den Wänden manchmal krabbelt, sich in Nischen versteckt. Und sollte sie solch ein Tier entdecken, vorm Schlafen gehen, dann muss erst eine erfolgreiche Jagd hinter sich gebracht werden. Das Tier muss erst erlegt sein, ehe sie schlafen kann. Es ist natürlich völlig irrational, sagen wir. Solch ein kleiner, harmloser Weberknecht hat noch keinen Menschen gebissen, noch keinen aufgefressen, er kriecht nicht ins Bett. Und trotzdem ist das Gefühl der Bedrohung so groß, dass erst eine Jagdszene veranstaltet werden muss. Und manche von uns kennen andere Dinge, die wir so ein bisschen als psychotische Ängste und neurotische Ängste betrachten. Der eine kann nicht durch einen Tunnel fahren, der andere kann nicht auf den Berg steigen, der andere kann nicht in Menschenansammlungen sein, ein dritter hat dieses und ein vierter hat jenes. Wir kennen das. Ängste, die manchmal sogar bis zur Panik ausarten können und dann handelt man völlig irrational. Völlig irrational. Angst, eine psychosomatische Reaktion auf ein Gefühl der Bedrohung. Nun haben wir ja manche Ängste glücklicherweise und Bedrohungen ausgeschaltet. Kein Mensch hat Angst mehr vor dem bösen Blick einer Hexe. Die haben wir entzaubert. Unsere Gardinen vor den Fenstern, so wie wir den haben, sind nicht mehr Schutz vor dem bösen Blick der Nachbarin, sondern sind eigentlich jetzt Schmuck der Wohnung. Und mein Schlips, den ich um den Hals trage, ist auch kein Abwehrzauber. Wie früher, als man so Amulette um den Hals getragen hat, um Abwehrzauber gegen die bösen Geister zu haben, sondern das ist jetzt anständig und jeder von euch würde erwarten, dass ich mit einem Schlips komme, wenn ich die Predigt hier halte. Das ist gut angezogen. Eigentlich aber ein Abwehrzauber. Aber das haben wir erledigt. So haben wir uns von manchen mythologischen und magischen Ängsten der Vergangenheit befreit. Wenn es donnert, glauben wir nicht mehr, dass der liebe Gott schimpft. Wir glauben auch nicht mehr, wenn es Erdbeben gibt, dass da irgendwelche Götter, die Erdgötter, jetzt unruhig werden und mit Felsen um sich werfen. Tsunami ist auch nicht, dass die Meergötter jetzt plötzlich mit den Füßen strampeln. Nein, das glauben wir nicht mehr. Und doch haben wir unsere eigenen. So im Spaß, als wir neulich zusammensaßen, sagte meine Frau, naja, ob ich den Fisch hier noch essen soll? Kommt der aus Japan? Und manche Leute beschleicht diese Angst. Was wird denn so bei uns jetzt mit diesem Tschernobyl, das da weit weg war, aber auch die Stufe 7 hat? Was ist denn bei uns? Und die vielen Menschen heute, die sagen, Atomkraft, nein, danke. Und nicht bloß im Wendland, durch das wir gestern gefahren sind, mit diesen gelben Kreuzen, sondern 70% der Menschen in Deutschland sagen, wollen wir nicht mehr, danke. Da ist doch auch ein Stück Sorge dahinter, Angst dahinter, vor diesem Unberechenbaren. Der Zauberlehrling, der das, was er angestellt hat, nicht mehr los wird. Und Goethe lässt grüßen. So haben wir unsere eigenen, auch ganz persönlichen. Und Angst ist ein schleichendes Gefühl, ein bedrohendes Gefühl, das unsere Zeit, unsere Welt gut kennt. Die Angst wird dann am schlimmsten, wenn die Bedrohung am höchsten ist. Wenn man das nicht mehr kontrollieren kann. Nun sind wir ja hier nicht in einem Seminar, sondern in der Predigt. Wir haben einen Bibeltext gelesen, wo es um Jesus geht und Gott geht. Hoppla, das Stichwort Gott. Das ist ja auch für viele Menschen ein angstauslösendes Element. Denn wir bekennen als Christen Gott als jemanden, der allmächtig ist. Zum Glück ist niemand von uns allmächtig. Gaddafi ist halb allmächtig, aber es geht ihm jetzt an den Kragen. Die Tyrannen haben sich als allmächtig aufgespielt und dann musste man sie doch irgendwann mal einen Kopf kürzer machen. Es ist schwierig, mit allmächtigen Menschen umzugehen, die so machen oder so. Gott ist allmächtig. Das heißt, er kann machen, was er will. Auch mit mir kann er machen, was er will. Wenn er allmächtig ist, hat er nicht bloß die Welt geschaffen, dann bin ich ihm auch ausgeliefert in seiner Allmacht. Wir bekennen ihn nicht bloß als allmächtig, sondern wir bekennen ihn auch als allwissend. Und so langsam wird es unangenehm. Denn wenn jemand alles weiß, nicht bloß von den Sternen, das ginge ja noch, sondern er weiß ja leider auch alles von mir, da kann es für manche unangenehm werden. Das heißt, er weiß von mir mehr als ich selber. Das heißt, er kennt alle meine verborgenen Motive, warum ich etwas tue oder nicht, warum ich den Zehnten gebe und manchmal den Doppelten und manchmal nicht und warum ich nett bin zu anderen Menschen und warum ich was mache und warum ich was unterlasse. Er weiß das alles. Meine Frau weiß nicht alles von mir. Und das ist gut so. Und ich weiß nicht alles von ihr. Das ist in Ordnung. Und ich weiß nicht alles von mir. Da gibt es so einen Teil in meiner Persönlichkeit, und Sigmund Freud hat das ja vor 100 Jahren sehr, sehr deutlich ausgearbeitet, so ein Teil des Unbewussten, so einen Keller in mir, der ein eigenes Leben hat, da unten der Keller. Da ist es ganz lebendig. Da hausen die Ratten und die Mäuse und manche Geister. Und die Gerüche aus diesem Keller, die Dämpfe, die wabern hoch bis in mein Verständnis, in meinen Verstand. Ich bin nicht bloß ich und meine Ratio, sondern ich bin auch mein Unbewusstes, mein Erbe, meine Eltern, meine Triebe, meine Ängste, all das, was in mir schlummert, was ich nicht mal weiß. Aber der liebe Gott, der guckt auch in meinen Keller. Er ist überall, er ist allwissend. Sehr unangenehm für manche Menschen. Und dann bekennen wir noch einen lieben Gott, der auch nicht bloß allmächtig ist und allwissend ist, sondern der auch noch allgegenwärtig ist. Na gut, hier im Gottesdienst kann er ja sein. Da haben wir ihn eingeladen, da ist sein Platz. Aber zu Hause? In meinem Wohnzimmer? Wenn ich einen Fernseher anmache? In meinem Schlafzimmer? Wenn ich Sex habe? Sehr unangenehm. Da habe ich nämlich hingeschrieben, und manche Kinder schreiben das in ihr Zimmer, Eintritt verboten, Explosionsgefahr beim Kinderzimmer. Das machen wir. Wir haben doch unsere Intimsphäre, nicht wahr? Wo niemand eindringen kann und wo niemand das Recht hat, dabei zu sein. Und dann schreiben wir außen dran, besetzt. Und dann bekennen wir einen Gott, der eben nicht Halt macht. Vor dem Wohnzimmer, vor dem Schlafzimmer, vor dem Badezimmer, vor dem Kino, sondern der immer dabei ist. Immer da ist, allgegenwärtig. Kein Wunder, dass manche Menschen ausgerufen haben, das halte ich nicht aus. Karl-Heinz Deschner hat ein Buch geschrieben, Das Kreuz mit der Kirche, und er sagte, die Kirche und der liebe Gott, die kontrollieren uns bis in den letzten Winkel unseres Bettes, bis in die letzten Windungen unseres Gehirns. Die Kirche macht uns fit für den Himmel und fix und fertig für die Erde. So können wir nicht leben. Was macht man dann? Was macht man dann? Hier ist dieser Simon Petrus, dieser Fischer, ein Mensch wie du und ich, alles in Ordnung. Und er macht das sogar, was Jesus ihm sagt. Nach der Predigt, als die Kirche aus ist, Jesus hat Amen gesagt, die Predigt ist aus, dann sagt er, jetzt ist Mittag, eigentlich sollten die Leute jetzt was zu essen kriegen, fahr doch mal hinaus auf den See, da gibt es bestimmt Fische und fangt ein paar. Und da sagt der Fachmann Simon, der Fischer, sagt er, auweia, jetzt kommt der Laie Jesus, der kann zwar gut predigen, aber vom Fischen hat er keine Ahnung. Noch nie einen Fisch gefangen. Es regt sich Widerstand und er sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Aber irgend so eine Sehnsucht spürt er dennoch. Irgendetwas hat ihn erreicht bei diesem Wort Jesu. Die Sehnsucht hat einen Anker geworfen in seine Seele. Er kennt auch seine Angst. Und da sagt er, weil du's bist, will ich's tun. Und dann macht er den größten Fischfang seines Lebens. Beide Boote sind voll bis an den Rand und jetzt würden wir erwarten, dass Simon Petrus am Ufer auf und ab springt und sagt, hurra, super. Er könnte mit den Fischen jonglieren, er könnte zu Jesus gehen und sagen, Jesus, top, mach mal 50-50. Du bist ein armer Schlucker, ich bin ein armer Schlucker, du weißt jetzt, wo die Fische sind am helllichten Tag, keine Nachtschicht mehr, ich habe die Angel, du weißt, wo die Fische sind. Jetzt machen wir ein Geschäft. Werden die anderen staunen, die müssen nachts arbeiten, wir machen Tagschicht. Hätte er doch machen können als normal denkender Mensch, der so ein Geschenk bekommt in seinem Leben. Aber unser Bibeltext sagt, als Simon spricht, da sagt er zu Jesus, geh weg. Jesus, geh weg von mir. Denn ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren. Da ist sie. Da ist sie, diese Angst. Diese Angst vor dem, was da eigentlich passiert ist. Da ist die Güte Gottes, die Andersartigkeit hereingebrochen in diese Welt, in die zerbrochene Welt. Und jetzt erkennt er sich, wer er ist. Warum nicht nach der Predigt? Warum sagt er nicht nach der Predigt, ich bin ein sündiger Mensch? Jetzt erst, nachdem er Jesus erlebt hat, die andere Art, die Güte, die Herrlichkeit, jetzt erst bricht er zusammen. Es ist eigentlich immer so gewesen. Als Jesaja nur in der Vision Gott gesehen hat, Da sagt er, weh mir, ich bin ein Mensch unreiner Lippen, ich vergehe, ich muss sterben, als das Volk Israel am Sinai war und da oben war die Wolke. Da sagten sie, oh, Mose, sprich du mit ihm, wir haben Angst. Selbst als die Engel auf dem Felde bei den Hirten sind und der Glanz vom Himmel den Himmel, unseren irdischen Himmel überstrahlt, da heißt es im Lukas-Evangelium, und sie fürchteten sich sehr. Ja. Man könnte es so formulieren und sagen, wer keine Angst vor Gott kennt, der hat ihn noch nie gesehen in seiner Herrlichkeit, in seiner Andersartigkeit, in seiner Größe. Er ist nicht bloß allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, sondern er ist ja auch noch unbestechlich. Er ist ja absolut gerecht. Bei ihm im Gericht, das es eines Tages geben wird, gibt es keinen Freispruch aus Mangel an Beweisen oder wegen Verjährung oder weil der Richter senil ist oder weil er befangen ist oder was auch immer. Er ist absolut unbestechlich, absolut gerecht. Kein Wunder, dass Menschen dann gesagt haben, wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Psalm 139. Flüge ich bis ans Ende der Welt, siehe, da bist du. Bettete ich mich unten in der Tiefe, bist du auch. Flüge ich in den Himmel, bist du auch. Das ist wie die Geschichte von Hase und Igel. Wo immer der Hase hinhetzt, ist der Igel schon wieder da. Immer holt er uns ein, wie den Jona, der fliehen will. Und der liebe Gott holt uns immer ein. Ja, was macht man denn dann? Wenn wir auf die ersten Blatt der Bibel zurückschauen, da sind die ersten Menschen, was machen die denn? Der Adam sagt, oh, ich verstecke mich erstmal. Ich bin nicht da. Und dann sitzt er hinterm Busch mit seiner Frau, aber das Dumme ist, der liebe Gott kommt auch hinterm Busch. Sich verstecken, das kann man, wenn man Scham und Schuld empfindet. Wenn man Angst hat, da versteckt man sich wie ein kleines Kind hinter der Mama. Man kann auch sagen, ich kann nichts dafür. Die Umstände sind schuld. Zum Glück hatte Adam eine Frau, wo er sagte, ich kann nichts dafür. Ich liebe sie halt, aber sie ist eigentlich schuld. Und zum Glück hatte die Eva eine Schlange. Das ist wie so im Hühnerhof. Der Letzte kriegt den Tritt. Ich kann auch nichts dafür. Die Schlange. Wer hat die Schlange gemacht? Hättest du nicht die blöde Schlange gemacht, wäre nichts passiert. Diese Projektion, nicht wahr? Die Schuldverschiebung. Die Schuld aus Angst, die Schuld verschieben auf anderen. Die Umstände sind schuld, die Gemeinde ist schuld, meine Eltern sind schuld, der Prediger ist schuld, meine Gene sind schuld, ich kann nichts dafür. Erstaunlicherweise musste Adam das nicht lernen. Der konnte das. Schon im Paradies. Und seitdem machen wir das. Immer dann, wenn wir Angst bekommen, dann können wir gern schnell die Schuld auf andere schieben. Und wenn das auch nichts hilft, dann kann man versuchen, sich zu vergöttlichen. Wenn man perfekt wird zum Beispiel, manche Leute wollen ja perfekt werden. Wenn man dann auf die Stufe des Anspruches kommt, wenn man auf die Stufe von Gott kommt, selber heilig ist, also nicht mehr sündigt, dann kann einem der Richter Gott auch nichts mehr anhaben. Denn ich bin ja auf seiner Stufe. Deswegen wollen sich manche Menschen ja perfekt machen, weil sie dann sagen können, wenn ich perfekt bin, dann muss ich keine Angst haben vor dem Gericht. Und andere sagen, wenn ich den lieben Gott runterziehe auf die Erde, ihn zum Menschen mache, also ich setze ihn auf die Wolke 7, klebe ihm Bart an, male ihm eine Zahnlücke und einen Krückstock und sage, das ist ein lieber Opa, der macht nichts. Ach, der macht gar nichts. Der sagt höchstens mal, Kinderchen, aber seid doch lieb. Aber sonst macht er nichts. Dann muss ich auch wieder keine Angst haben. Manche Menschen, die sagen, ich muss diesen gefährlichen Gott umbringen. Nietzsche hat das gemacht, nicht? Wir haben Gott getötet. Mit diesem Gott können wir nicht leben. Wir haben ihn getötet. Er existiert nicht mehr. Wir sind jetzt Atheisten ohne Gott. Und wenn er nicht mehr da ist, dann können wir wieder. Manche sagen halt, Nietzsche ist tot und Gott lebt trotzdem. Oder man könnte opfern. Opfern ist auch gut. Opfern ist ein altes Prinzip der Menschen, um mit Göttern klarzukommen, weil die Götter ja immer launisch waren. Vielleicht haben die Hunger, geben ihnen was zu essen. Haben die Durst, geben ihnen was zu trinken. Vielleicht mögen sie Geld, geben wir ihnen Geld. Vielleicht mögen sie ja Blut, geben wir ihnen Blut. Vielleicht mögen sie meine Kinder, geben wir ihnen die Kinder. Paulus sagt, und wenn ich meinen Leib hingäbe als Opfer, wenn ich meinen Leib hingäbe, Märtyrer würde. Wir haben heute Märtyrer. Und es wäre nicht aus Liebe, sondern aus einem anderen Motiv. Dann sagt er, es würde mir nichts nützen. Nichts ist ganz wenig. Nichts kann man nicht steigern. Nichts, nichts am Nichtsesten. Geht nicht. Nichts ist schon nichts. 0,0. Das würde mir nichts nützen. Ja, was machen wir denn dann? Was machen wir denn dann? Was machen wir denn dann? Was hat Simon gemacht? Er hat gesagt, Jesus, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Er hat endlich mal bekannt und sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Und dahinter steht ja die Frage, entweder du gibst mir eine Chance oder ich habe keine. Nur so kann man mit der Angst umgehen. Alles andere sind Abwehrmechanismen, die nichts nützen. Zum Schluss bleibt sie doch da. Was fehlt mir noch? Fehlt mir noch was? Was fehlt mir noch? Was müsste ich noch tun? Der reiche Jüngling, fehlt mir noch was? Fehlt mir vielleicht doch noch was? Und Jesus sagt diesem reichen Jüngling, dir fehlt nicht noch was, dir fehlt alles. Dir fehlt alles. Man kann Jesus nicht zum Leben addieren. Man kann ihn nur ganz neu gewinnen. Und was passiert dann in der Geschichte? Keine Angst vor der Angst. Dann sagt Jesus Worte zu diesem Menschen, die das Leben eines Menschen verändern. Er sagt nicht, weißt du, du bist dir nicht schuld, deine Eltern. Er sagt nicht, hast du schon jemanden umgebracht? Ach, sei doch nicht so skrupelhaft. Er sagt nicht, geh zum Psychiater. Er sagt nicht, arbeite an dir. Er sagt gar nichts. Auf das Bekenntnis des Simon sagt er erstmal nichts. Er nimmt es an, die Wahrheit. Ich bin ein zerbrochener Mensch. Das Gute, das ich will, das tue ich manchmal, aber nicht immer. Und in mir schlummern auch andere Dinge. Ich bin ein Verlorener, ich bin ein sündiger Mensch. Geh weg. Tragisch, nicht wahr? Und dann sagt Jesus die entscheidenden 4 Worte, die das Leben dieses Simon verändern, die mein Leben verändern vor diesem Gott, der alles sieht, der alles kennt, der alles weiß, der absolut heilig ist. Er sagt ihm, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Du hast allen Grund, dich zu fürchten, allen Grund. Aber er sagt ihm, fürchte dich nicht. Das sind sogar nur 3 Worte. Fürchte dich nicht. Und dann sagt er ihm, von nun an, dieser Simon, der jetzt alles verlässt und mit Jesus geht, der konnte immer noch mit dem Mund vorne dran sein, auch später noch. Und wenn dich alle verlassen, ich nicht. Und wenn ich mit dir sterben müsste, dann bleibe ich bei dir. Und ich doch nicht. Und ich bleib bei dir. Und dann heult er wie ein Schlosshund über sich und seinen großen Mund, als er Jesus verleugnet hat. Er konnte das Schwert ziehen und reinhauen. Er konnte später noch als Apostel nicht ganz ehrlich sein. in der Begegnung mit Judenchristen und Heidenchristen. Da konnte mal heucheln, wie es Paulus gesagt hat. Was hat sich denn geändert? Dramatisch dennoch, er hat die Worte gehört, fürchte dich nicht, obwohl du ein kleines Großmaul bist, obwohl du immer schnell dran bist mit deinen Worten, obwohl du auch mich einmal versuchen wirst. Und Jesus sagte zu ihm, du denkst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Geh hinter mich, Satan. Dieser Simon, fürchte dich nicht. Wir nennen das in der Psychologie die Erfahrung der bedingungslosen Akzeptanz. Bedingungslos. Ohne Wenn und Aber. Nicht so wie bei uns immer, wo man sagt, wenn du schön bist und wenn du dich nett verhältst und wenn du gute Noten bringst und wenn du die richtigen Maße hast und wenn du das richtige Auto fährst und wenn, dann mag ich dich. Und was tun wir nicht alles mit diesem Wenn, dann? Wir schlagen Purzelbäume und machen alles Mögliche, um diesen Wenn, dann zu genügen. Und guckt euch die ganzen Models an und was wir in der Mode machen und was wir alles machen, um den Eindruck zu gewinnen, wenn ich so bin wie die, dann. Wie die Lea in der Bibel. Wenn ich Kinder habe, wenn ich meinen Sohn habe, wenn mir Gott Söhne schenkt, wenn, dann. Und die tragische Geschichte endet nie. Bedingungslose Akzeptanz heißt nicht, dass man Ja sagt zu dem, was ein Mensch macht, sondern Ja sagt zu dem, was ein Mensch ist. Ich bin ein sündiger Mensch. Das ist wie wenn Eltern ein Kind, das behindert auf die Welt kommt, nicht verstecken, sondern es lieben. Warum denn? Warum? Wird es intelligent sein? Wird es gute Noten nach Hause bringen? Hat es die richtigen Maße? Ist es der Stolz der Familie? Wir sind alle beschränkt. Wir sind alle behindert. Wir mangeln alle des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Und dann kommt Jesus und sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich kenne dich. Ich will dich. Nur so können wir die Angst vor dem großen Gott stillen. Nur so können wir das Spiel des Opferns aufgeben. Nur so können wir sagen, warum renne ich denn in die Adventgemeinde? Warum gehe ich denn in den Gottesdienst? Warum denn? Warum muss ich denn beten? Warum muss ich denn Lieder singen? Warum mache ich eigentlich all dieses Fromme? Warum denn? Da sitzt die junge Frau vor mir und sagt, ich muss doch beten. Ich muss doch. Und ich sage ihr, der liebe Gott weiß aber sowieso, dass du nicht willst. Nützt das dann was? Theater zu spielen? Muss ich denn nicht beten? Hast du dem lieben Gott schon mal gesagt, dass du nicht mit ihm reden willst? Darf ich das? Sag ich, er weiß es sowieso. Und wenn du es ihm sagst, dann betest du schon. Dann redest du ja schon mit ihm. Und das Einzige, was er von dir erwartet, ist, dass du echt bist und ehrlich bist und kein Theater spielst. Darf ich das? Der liebe Gott weiß es sowieso. Dann können wir doch aufhören, Theater zu spielen, nicht wahr? Dann können wir doch aufhören, uns zu verstecken. Dann können wir aufhören, mit Fingern auf andere zu zeigen und sagen, ach, der Prediger ist schuld, die sind schuld. Dann können wir aufhören, Opfer zu bringen. Dann können wir aufhören. Können wir einfach echt sein und sagen, lieber Gott, du kennst es doch sowieso. Du kennst mich sowieso. Totale Akzeptanz. Ich nehme dich an, weil du bist. Und wie sieht das Leben dann aus? Ach, das Leben sieht ganz anders aus. Und damit muss ich ja schließen. Ich lese Philipperbrief. Kapitel 4. Da schreibt der Apostel Paulus aus dem Gefängnis an seine Gemeinde, die er mag. Und schreibt dort, Nachdem der Apostel Paulus sich um das Evangelium, um die Radikalität des Evangeliums bemüht hat und sehr deutlich formuliert hat, was Evangelium bedeutet, diese bedingungslose Akzeptanz, da sagt er: Freut euch im Herrn. Ich lese Kapitel 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Da sagt er nicht, freut euch über Gott, über den Großen, und freut euch nicht für Gott, sondern er sagt, freut euch in dem Herrn. Das heißt nichts anderes, freut euch, dass ihr zu Gott gehört. Ihr habt das Wort gehört, fürchtet euch nicht. Ich will dich. Freut euch, dass ihr zu Gott gehört. Und nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, Römer 8. Nichts, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch Vergangenes kann uns scheiden. Nicht meine Verfehlungen, nicht meine Ängste. Weil das so schwierig ist, sagt er es zweimal. Ich befehle es euch. Freut euch, dass ihr zu Gott gehört. Vergesst das nicht. Weil wir manchmal, wenn unsere Fehler kommen, wir wieder Angst hätten. Wir wären aus der Gnade gefallen. Und dann sagt er, eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Merken wir, wie die Angst plötzlich weg ist, auch vor dem Weltende? Der Herr ist nahe. Oh, der Herr ist nahe. Was muss ich jetzt noch tun? Wo muss ich jetzt noch hin? Wo muss ich jetzt alles noch? Eine letzte Warnungsbotschaft. Hat mein Nachbar mich schon gehört? Muss ich jetzt noch schnell Karten verteilen? Ich muss doch selig werden, ich muss doch meine Haut retten. Der Herr kommt morgen, was muss ich heute noch tun? Paulus sagt, der Herr ist nahe. Eure Güte, eure Sanftmut, eure Freundlichkeit, lasst kund sein allen Menschen. Warum? Weil nur durch die Freundlichkeit und Güte und Sanftmut Gottes ein Mensch gewonnen wird, nie durch Strafe oder Drohung. Wer mit Strafe oder Drohung durch die Welt läuft, der tut es immer eigentlich für sich. Aus Angst, aus Angst. Und dann sagt er, zersorgt euch nicht, zersorgt euch nicht. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Er sagt, zersorgt euch nicht, sondern denkt daran, da ist noch jemand, da ist doch noch einer über mir, neben mir, unter mir, da ist doch noch einer. Wir leben doch mit Netz und doppeltem Boden, und selbst wenn wir sterben müssen, gehen wir nicht ins Nichts, sondern sind aufgefangen in der Hand Gottes. Zersorgt euch nicht. Das machen Menschen und müssen Menschen machen, die von Gott nichts wissen. Die glauben, sie sind allein auf der Welt. Und wenn ich nicht sorge für mein Leben, ist niemand mehr da. Deswegen laufen manche so aggressiv durchs Leben oder so verzweifelt durchs Leben. Paulus sagt, zersorgt euch nicht, sondern in Gebet, mit Bitten, in Flehen, Heftigkeit und mit Danksagung. Ihr wisst doch, dass Gott da ist. Lasst es vor Gott kund werden. Ihr seid nicht allein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der Friede von Gott und der Friede, der göttlich ist, der wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Frieden statt Angst. Geborgenheit statt Verzweiflung. Echtheit statt Abwehrmechanismen. Und da sitzt die junge Frau vor mir und sagt, ich gehe wieder in den Gottesdienst. Aber nicht mehr, weil ich muss, aus Angst, sondern weil ich will. Ich bete auch, aber nicht immer so regelmäßig, morgens um 6, Wecker stellen, jetzt muss ich beten. Weil der liebe Gott weiß sowieso, dass das nichts nützt. Sondern ich bete, aber anders als früher. Ich rede jetzt mit ihm und ich spule keine Form ab. Ich habe keine Angst mehr. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Keine Angst vor der Angst. Das war das Thema unserer Predigt. Und wir sagten erstens, wer keine Angst vor Gott hat, der kennt ihn nicht in seiner Heiligkeit und er kennt sich nicht in seiner Sündhaftigkeit. Der hat sich noch nie selber ins Gesicht geschaut. Aber wer in der Angst vor Gott bleibt, der kennt ihn auch nicht. Als den, der sagt, fürchte dich nicht. Ich will dich, ich mag dich und er sagt sogar, ich brauche dich. Amen.